Akte der Bildschätzen, der uns für den Sonntag Judica aufgegeben ist, den Hebräerbrief, wie die Episteln wir gehört haben, im 13. Kapitel. Da heißt es: Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Der Herr segne an uns dieses sein Wort.
Amen.
Die Gemeinde, der Hebräerbrief im Neuen Testament nimmt viel Alttestamentliches auf. Er will uns zeigen, dass Jesus Christus, dass das Neue Testament die Erfüllung des Alten Testamentes ist. Jesus, der wahre Hohepriester. Unsere lutherischen Dogmatiker haben gesagt, Christus hat drei Ämter. Das hohe priesterliche Amt, dass er für uns gestorben ist. Das königliche Amt, dass er der Herrscher über Himmel und Erde ist. Und das prophetische Amt, dass er uns den Willen Gottes für unser irdisches Leben kundtut. In dem Alten Testament ist es so eine Sache. Wir haben in der Bibelstunde, als ich noch in Weißbach war, die ganze Bibel durchgelesen. Jedes Mal ein Kapitel. Und haben wir festgestellt, was ich schon in meiner persönlichen Bibel gemerkt habe, die zweite Hälfte des zweiten Mosebuches, das dritte Buch Mose und das vierte Buch Mose wird kaum gelesen. Man sieht es an den Seiten deutlich, was schon aufgeschlagen worden ist, was zu lesen ist und was noch wie neu aussieht. Überprüft es einmal zu Hause an eurer eigenen Bibel. In diesen genannten Büchern stehen Dinge drin, die uns kaum interessieren. Wie soll die Kleidung des hohen Priesters sein? Wie soll die Stiftshütte, Vorgängerbau des Tempels, beschaffen sein? Dann vielerlei Gesetzeswerke. Alles Dinge, die wir kaum kennen und auch nicht wissen müssen. Ich habe einmal bei einer Generalkonferenz den Alttestamentler der Universität Leipzig gefragt, ja, wie kommt es denn, dass diese Abschnitte der Heiligen Schrift, die wir kaum kennen, deren Bedeutung uns sich auch nicht so erschließt, wie kommt es denn, dass die im Judentum so große Bedeutung haben? Da sagt er, ja, die Juden, die legen es auf ihre eigene Art aus. Und wenn ihr einmal freitags nachmittags die jüdische Feierstunde im Rundfunk hört, werdet ihr merken, es ist eine völlig andere Auslegung. Weil die Juden mit diesen Abschnitten ihre Schwierigkeit haben, haben sie Dinge dann untersucht, zum Beispiel, wie oft ein Wort in der Bibel vorkommt, wie oft ein gewisser Buchstabe vorkommt. Und für uns weit dazugeholte Dinge, die mit dem eigentlichen Sinn nichts zu tun haben. Aber es kann ja auch nicht anders sein. Der Tempelkult in Israel ist zum Erliegen gekommen. Schlicht darum, weil der Tempel nicht mehr da ist. Es gibt den ganzen Opferdienst, gibt es nicht mehr, die Tieropfer, all diese Wallfahrten zum Tempel, weil der Tempel eben ein Trümmerhaufen geworden ist, als die Römer im Jahre 70 Rom nach Belagerung verstürmt haben. Und eigentlich ist der Tempel auch nicht mehr nötig, denn das einzige wahre und entscheidende Opfer, ein für alle Mal, ist unser Jesus Christus. Er hat Alte Testament erfüllt, zur Vollendung gebracht. Und in ihm erfüllt sich alles. Er ist der wahre Hohepriester, der wahre König, der wahre Prophet. Wenn wir in unseren Text schauen, fällt auf, dass es heißt, damit er das Volk heilige. Ihr Lieben, vom Volk spricht man heutzutage nicht mehr gern. Unsere gewesene Kanzlerin, die einmal den Begriff des Volkes vermieden und hat von denen gesprochen, die schon länger hier wohnen. Das ist eigentlich ja in der Heiligen Schrift ist der Begriff des Volkes ein zentraler, wichtiger Begriff. Das Volk Gottes. Auf das kommt es an. Und auch in unserem irdischen Leben ist es keineswegs belanglos, dass wir, wie man heute fälschlicherweise oft meint, einem Volk angehören, nämlich dem deutschen Volk. Und es ist meines Erachtens nicht gerechtfertigt, dass man dies so vernachlässigt und als Nationalismus brandmarkt. Das Volk ist zwar keine ewige Ordnung, aber eine irdische Ordnung. Denn wenn wir uns überlegen, was wären wir denn ohne die Gemeinschaft? Wir könnten unser Leben gar nicht mehr selber fristen, wenn wir nicht in der Gemeinschaft unseres Volkes stünden. Es würde nichts mehr funktionieren. Volk verbindet durch Sprache, durch Kultur und nicht zuletzt durch einen gemeinsamen Glauben, dass man sich zusammengehörig weiß, dass wir eine Gemeinschaft bilden, eine Volksgemeinschaft. Und das entspricht der Ordnung Gottes. Und man kann jetzt, geht ja alles mit KI, wenn wir einmal in der künstlichen Intelligenz das Volk Israel aufrufen, Israel heißt es, Israel ist der Nationalstaat des jüdischen Volkes. Und Deutschland ist der Nationalstaat des deutschen Volkes. Daran darf und wird sich nichts ändern. Wir brauchen die Gemeinschaft. Wir brauchen das Vertrauen. Wir brauchen Menschen, die uns verstehen. Und vor allem Menschen, die mit uns im gleichen Glauben stehen. Das verbindet, das stärkt. Und der Mensch in der Vereinzelung, der niemanden hat, der keiner Gemeinschaft steht, das ist ein armer Mensch. Volk war das Erste, das Zweite, was unser Text uns aufgibt zu bedenken, ist, dass es heißt, dass Jesus für uns sein eigenes Blut gegeben hat und draußen gelitten hat vor dem Tor. Dass er das entscheidende Sündopfer gebracht hat. Die Gemeinde heute erlebt man zunehmend, dass in der Glaubenslehre das Sündopfer Jesu nicht mehr gelten soll. Weil man sagt, das verstehen wir nicht, dass unser Jesus Christus, der vor über 2000 Jahren gestorben ist, warum er für uns gestorben ist. Das ist vom Alten Testament her klar. Der hohe Priester hat Opfer dargebracht und Jesus hat sich selbst dargebracht für uns draußen vor dem Tor. Das ist auch keine Nebensächlichkeit, dass er aus der Stadt hinausgeführt wurde. Raus. Hier liegt die Idee zugrunde, dass man das Böse aus der Mitte schaffen will. Heimatforscher wissen es, der Galgenberg liegt oft außerhalb der Ortschaft. Die Juden haben gesteinigt, das Böse sollte unter Steine getragen sein, sollte nicht mehr sichtbar sein. Und diesen Tod hat unser Herr Jesus Christus auf sich genommen, draußen vor dem Tor. Und dies ist in unserem Gottesdienst eingegangen. Ein Volk braucht auch einen gemeinsamen Glauben. Wir vollziehen dieses Opfer, gedenken dieses Opfer in unseren Gottesdiensten jeden Sonntag. Deshalb steht eben das Kruzifix auf dem Altar als Zeichen der Christenheit. Unser Jesus Christus ist bis in den Tod hinein für uns ist eingestanden für uns, sodass die Erlösung in seinem Blute liegt. Draußen vor dem Tor. Und die Frage ist ja, ob dies weiterhin gelten soll oder ob dies nicht gelten soll. Viele sagen, das können wir nicht verstehen. Und die Karfreitagsfrömmigkeit, die hat einen schweren Stand. Immer mehr wird versucht, dem Karfreitag seinen Charakter zu nehmen, ihn schon dem Osterwochenende zuzurechnen. Ostern beginnt Ostersonntag. Und nebenbei gesagt, der Samstag vorher ist nicht der Ostersonnabend, sondern der Karsamstag. Der gehört noch mit zur Passionszeit. Wenn man dann heute versucht, dies immer weiter einzuebnen. Nein, grundlegend ist, hier erfüllt sich, was im Alten Testament angezeigt ist. Jesaja 53, der leidende Gottesknecht, der die Sünde der Welt trägt und so für sein Volk einsteht. Folge war das erste, das Opfer Jesu und der Gottesdienst, der Kultus, das zweite. Und es ist keine gute Sache, wenn, wie es seit der Aufklärungszeit üblich geworden ist, wenn man sagt, ja, also diesen Kultus, diesen Gottesdienst, diese Liturgie, dieses Kirchenwesen, die Kirchenbauen, all die kirchliche Kunst, all das, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist allein die Mitmenschlichkeit und dass man ein guter Mensch ist. Das ist ein schwerer Fehler. Der Glaube braucht sichtbare Gestalt, muss deutlich werden in diesem irdischen Leben. Und wenn man zum Beispiel nach Wildenau im Ort einfährt, sieht man ja schon die Kirchen liegen. Hier in Wildenau gibt es eine Christenheit. So ist und so muss es bleiben. Und unsere Kirche droht schwere Gefahr, wenn diese Sichtbarkeit des Glaubens im Kultus, in den Kirchengebäuden immer weiter eingeebnet wird. Wenn die Kirche sonntags nicht mehr aufgeschlossen wird, wenn das Gebetsläuten nicht mehr wahrgenommen wird, all das kann nicht ohne Folgen bleiben. Möchten wir Gott bitten, und ich schließe es jeden Tag in mein Gebet ein, dass wir wieder eine christliche Nation werden, das ganze Volk ist geweiht, nicht weit gefordert, dass wir wieder eine christliche Nation werden und eine christliche Regierung haben. Martin Luther und die Reformatoren haben der Obrigkeit, so nannte man früher die Regierung, eine entscheidende Bedeutung für das Glaubensleben des Volkes beigemessen und haben sie in die Verantwortung genommen. Nicht wie Friedrich der Große, der Religion später sagte, in meinem Land soll jeder nach seiner Fassung selig werden. Nein, die Reformatoren haben es anders gemeint. Die Obrigkeit ist mit dafür verantwortlich, dass die Kirche erhalten wird. Und darauf wird es in Zukunft immer mehr ankommen, dass das Gemeinwesen auch einen gemeinsamen Glauben hat, am Gotteshaus festhält, am christlichen Glauben festhält, an der Tradition festhält. Und wenn das verloren geht, was haben wir denn dann? Deshalb sollen wir das auch immer in unser Gebet einschließen. Der Kultus ist keine Nebensächlichkeit. Er wandelt sich natürlich. Er hat seine Gestalt gefunden in den großen Flügelaltären des Mittelalters, in den gotischen Hallenkirchen in ganz Europa und vor allem in der großen Kirchenmusik Johann Sebastian Bachs, die noch heute erklingt und die Menschen auch zum Glauben ruft, die sollen schwer Zugang zum Glauben finden. All das hat sich niedergeschlagen, all das muss erhalten werden. Ein Volk, ein Glaube. Es ist deshalb noch lange nicht falsch, daran festzuhalten, wenn dann übertrieben ist, zu sagen, ich bin nichts, mein Volk ist alles. Das stimmt auch nicht, aber der vereinzelte Mensch kann nicht bestehen. Volk, gemeinsamer Glaube und ein gemeinsames Ziel. Das ist das dritte, letzte. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige Suche. Das war 2013, Jahreslosung. Die Kirchgemeinde hat diese Jahreslosungskarten verwendet und den Geburtstagskindern der Gemeinde ordentliche Grüße zukommen zu lassen. Und genau da haben es Anschluss genommen worden. Als man zum Geburtstag seine Karte bekommen hat, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, wir suchen doch zuerst ein gutes Leben. Und was hier im Predigtext steht, darum hat er Jesus gelitten, dass er das Volk heiligte. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Sprache tragen. Das ist in der Regel unsere Sache nicht. Im Sonntag, in der Predigtbesprechung, hat eine Pastorin geschrieben, wir sollen uns aus der Wellnesszone, wie es im Neudeutschen heißt, wir sollen uns aus der Wellnesszone herausbewegen. Das ist leichter gesagt als getan. Wir fühlen ja uns schon nicht wohl, wenn die Wohnzimmertemperatur 18 Grad beträgt. Da wird es schon leicht unangenehm. Und wenn es zwickt und beißt und die Medizinfläschchen mehr werden und die Einheitungszeiten auch und die Arzttermine zunehmen, all das weist uns darauf hin, dass wir hier keine bleibende Stadt haben. Aber es ist so. Wir sind unterwegs. Übrigens, dass wir am irdischen Leben hängen, das ist keine Glaubensschwäche, sondern das entspricht unserer Natürlichkeit. Wir sind Geschöpfe Gottes. Und da sind uns auch die ganzen Ängste um unsere Existenz, die liegen in unserer Natur drin. Die können wir in diesem irdischen Leben nicht abschütteln. Das gehört zu unserer Kreatürlichkeit. Das müssen wir ertragen. Und es ist nicht so, dass wir Glaubenshelden sein müssen, geistliche Überflieger, die sagen, also über diesen irdischen Dingen, da stehen wir drüber, das zuckt uns nicht mehr, wir haben ja die ewige Heimat. Ganz so einfach ist es nicht. Wir leben auf Erden im Fleisch, sagt die Bibel. Und dazu gehört unsere ganze Kreatürlichkeit, dass wir in der Regel gern leben, am Leben bleiben wollen, gesund bleiben wollen und auch in gesicherten Lebensumständen leben wollen. All das ist uns in unser Fleisch und Blut gelegt und die Zeit sorgt schon selber dafür, dass wir merken, dass wir hier keine irdische Stadt haben. Unsere lutherischen Väter haben viel von der Schöpfung Gottes gehalten. Und wir haben gesagt, Gott hat uns die Schöpfung gegeben, damit wir uns in ihr und an ihr freuen. An den schönen Dingen, die die Welt bietet. Und unser Gesangbuch ist ein Gebet von Dietrich Bonhoeffer drin, wo es dem Sinne nach heißt, dass wir die guten Tage auch als gute Tage annehmen sollen. Die schlechten kommen von selber. Aber solange uns Gott eine gute Zeit schenkt, sollen wir dankbar dafür sein. Aber am Ende ist es die ewige Stadt. Und die Kirchtürme, das Kirchenwesen, der Kultus, all das mahnt uns daran, dass wir unterwegs sind. Und das führt zu einem vertieften Verständnis unseres Lebens. Und es ist ein großer Schaden, wenn wir praktisch nur das Irdische sehen und den Blick auf das Himmlische verlieren. Und deshalb weisen uns Bibel und Gesangbuch darauf hin, dass wir nicht verloren gehen, sondern dass wir heimgehen. Herr, lass deine Engelein am Ende die Seele rein in Abrahams Schoß tragen. Das ist unsere letzte und ewige Bestimmung, dass wir heimfinden zu unserem Herrn Jesus Christus.